Eine liebe Begrüßung hier, lieber Rainer, ganz herzlichen Dank. Ich bin heute Abend mit Bangen hierher gekommen, wie ich das Thema bearbeitet habe. Ich hätte viel lieber Mut gemacht und erquickt und Freudenbotschaft verkündend getröstet, aber es ist trotzdem ganz wichtig und das Thema ist mir gestellt und ich will noch einmal diesen Vers lesen aus Matthäus 25, Vers 13. Matthäus 25, Vers 13 sagt Jesus, darum wacht, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Wenn Sie in die Bibel hineinschauen, wird Ihnen deutlich werden, dass die größte Gefahr für die Jesusleute von der Gemeinde droht, von innen. Nie von außen. Die Feinde des Reiches Gottes, die können die Gemeinde nie ernstlich bedrohen. Dafür ist Jesus viel zu stark. Aber überall in der Bibel wird aufgerufen zur Wachsamkeit. Die Gemeinde wird aufgerufen. Das Schlimmste ist die Glaubenslosigkeit der Christen, die Harmlosigkeit der Christen. Und die ganze Sache des Reiches Gottes ist von dieser Seite her bedroht. Wir waren sehr beeindruckt, wie vor vielen Jahren Führer aus der Weltchristenheit zu uns da gekommen sind und die haben große Vorträge gehalten in den Kirchen. Und ich sehe noch den Sam Odunaike, einen großen Ölmanager von Nigeria, der zu den evangelikalen Kirchen gehörte damals, wie er gesagt hat, guckt einmal Nordafrika an. Da standen blühende Gemeinden. Und der Islam hat alles ausgelöscht. Geht einmal hinüber in die Türkei und steht an den Trümmern der großen Kathedralen, die da einmal geht nach Ägypten. Ist alles zerfallen, weil Gott seine Hand abgezogen hat und weil die Gemeinde nicht treu war im Wachen. Und das ist sicher richtig, dass wir das sehen. Deshalb nochmal kurz den Zusammenhang, in welchem Zusammenhang sagt uns Jesus dieses Wort, wacht. Jesus erzählt das herrliche Gleichnis einer großen festlichen Hochzeit. Ich muss immer noch hinzusetzen, weil es nicht mehr bei allen ganz klar ist. In der Bibel ist die Hochzeit das allergrößte Fest, das auf Erden gefeiert werden kann. Und sagen Sie es allen jungen Leuten, eine Hochzeit beginnt erst, dort beginnt erst das gemeinsame Leben von zwei Liebenden. Das kann man nicht vorwegnehmen, irgendwo zwischen Tür und Angel. Und da feiern viele Leute mit. Und dort waren die Brautjungfern, die waren nötig zur Trauung. Und die haben ihre Lampen gehabt und warteten auf das Kommen des Bräutigams. Und mit diesem Bild hat Jesus sich als Bräutigam dargestellt. Und die Vereinigung mit der Gemeinde ist die Braut. Der Bräutigam, wenn der kommt, im Bild der Hochzeit, das größte Fest. Und die Brautjungfern warten auf das Kommen des Bräutigams, den kommenden Jesus. Und da verzieht sich die Ankunft. Und die Brautjungfern werden schlafen, müde am Abend, es wird dunkel. Und plötzlich ein Geschrei, der Bräutigam kommt und sie fahren auf und sie wollen ihre Lampen in die Hand nehmen, aber die Lampen verlöschen und da waren 5 töricht. In der Bibel ist das Wort töricht ein Ausdruck für den allerschlimmsten Blödsinn, den man machen kann. Für das allerdoofste und verrückteste, was man tun kann. Da waren 5 töricht und 5 klug. Und die Törichten hatten vergessen, Ersatzöl dabei zu haben. Die sagen zu den anderen, gebt uns von eurem Öl. Nein, das geht nicht, ich kann nicht vom anderen kriegen. Also dann wollen wir kaufen, das klappt auch nicht mehr. Und dann kommt der Bräutigam, die Hochzeit beginnt. Und die anderen, die kommen plötzlich, die 5 Törichten und klopfen an die Tür. Und da passiert das Schreckliche. Sie schreien an der Türe, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber sprach, Amen, wahrlich. Das ist in der Bibel immer toll, wenn das Amen kommt oder wenn das wahrlich kommt. Das ist eine ganz wichtige Bestätigung von Jesus. Ein ganz dicker Kernwort, übrigens aus dem Johannesevangelium. Ich sage euch, ich kenne euch nicht. Damit will Jesus sagen, man kann sehr fromm sein und doch alles verpassen. Wir haben es ganz ähnlich, es gibt ja ganz viele Stellen in der Bibel, wir haben es ganz ähnlich in der Bergpredigt. Interessant, die Bergpredigt ist auch von vielen Nichtchristen akzeptiert. Dabei stehen in der Bergpredigt Dinge drin, sind sich offenbar die Leute gar nicht bewusst. 7. Kapitel, letzten Kapitel der Bergpredigt, da sagt Jesus, der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Verderben ist das totale Chaos, das ist die Hölle, die vor uns steht. Und Jesus sagt, es sind nur wenige, die den Weg durch die enge Pforte finden. Wenn man das heute in der Gemeinde erwähnt, dann kommt sofort der Einwand, du willst mir Angst machen. Ja, also, will ich Angst machen? Oder ist das wirklich so? Hat Jesus Angst machen wollen? Oder hat Jesus nicht uns darauf hinweisen wollen, so wie ich einen darauf hinweise, pass auf, da droht eine Gefahr. Es ist in unserer Welt merkwürdig, wie viele Gefahren vor uns drohen. Im Augenblick will es keiner zur Kenntnis nehmen, in welcher kritischen Lage wir wirtschaftlich stehen. Wir stehen schon längst am Abgrund, mit der riesenhaften Verschuldung Deutschlands. Das ist bloß ein Problem von Griechenland. Lange über unsere Verhältnisse gelebt. Wann wollen wir das je wieder abtragen? Unsere Kinder können es nie bezahlen. Wir wollen die Gefahren gar nicht sehen, die uns drohen, weil sonst läuft doch so schön. Und wenn wir das sehen, was in unserer Welt für Gefahren drohen, neulich erzählt mein Schwiegersohn, der hat eine tolle Predigt gehalten über die Hölle, da sagt er der Gemeinde, am Vesuv haben die Italiener ganz in die Höhe gebaut, alle illegal, alles Mafia-Gelände. Und die großen Vulkanologen sagen, in den nächsten 20 Jahren bricht der Vesuv aus, die Lavamasse wird über Neapel hinweggehen und jeder schlägt es in den Wind. Und das kann man bald irgendwann in der Zeitung lesen. Und die Leute waren töricht, sagt Jesus, sie haben die reale Gefahr gar nicht wahrhaben wollen und nicht damit gelebt und nicht damit auseinandergesetzt. Und darum ist es nötig, wir müssen uns mit dem, was das Evangelium sagt, auseinandersetzen. Und Jesus hat ganz besonders die glaubende Gemeinde gewarnt, seid wachsam und es ist unverantwortlich, wenn wir das unterschlagen wollen. Und dann steht das in der Bergpredigt so erschütternd da, wenn er kommt, dass dann plötzlich welche an die Tür schlagen und noch einmal das Herr, Herr, tu uns auf. Das doppelte Herr ist sicher ein Anzeichen dafür. Das sind ganz besonders fromme Leute, die zweimal Herr sagen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Stellen Sie mal vor. Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Was sagt Jesus? Ich kenne euch nicht. Man kann ganz fromm sein, und Jesus kennt uns nicht. Sie haben Kreise geleitet, sie haben in Chor gesungen, Freizeiten gehalten, waren bei großen Glaubenstreffen und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Darum ist das nicht immer so, dass wir einfach unterscheiden können. Er sagt, das sind die Außenstehenden, für die evangelisieren wir. Ich habe jede Evangelisation immer als einen Buchruf an mich empfunden. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn die Gemeinde auch in der Evangelisation teilnimmt. Man muss nicht unser Glaubensleben fortwährend überprüft werden. Und der große Ernst, ich will so ganz salopp mal sagen, es gibt keine Seite auf der Bibel, wo nicht drinsteht, dass man verloren gehen kann. Und ich habe noch nie die Stelle in der Bibel gefunden, wo drinsteht, dass es noch eine heimliche Hintertüre gibt, durch die man an Jesus vorbei selig werden kann. Trotzdem ist es das beliebteste Thema in den Hauskreisen, da wird bis nachts um 12 drüber gesprochen, dass es doch sicher noch etwas gibt, wo alle gerettet werden. Der große Ernst, den Jesus fortwährend auch in seinen Gleichnissen gesagt hat, zwei werden liegen auf einem Bett, einer wird angenommen, der andere wird verworfen. Dass ein Korb mit Fischen ist, das sind die faulen Fische, und die werden ausgelesen. Dass der eine aus dem Abendmahl ausgeschlossen wird, weil er das hochzeitliche Gleichnisse, in den ganzen Gleichnissen immer dieser große Ernst, man kann verloren gehen. Und hier in diesem Abschnitt wieder der klugen und törichten Jungfrauen, man kann ganz nah bei Jesus sein wollen. Sie waren erlöst, sie hatten die Nachfolge ergriffen, sie warteten sehnsüchtig auf den Anbruch des Gottesreiches, die Hochzeit, wenn Christus sich für immer mit der Gemeinde vereinigt. Und sie waren doch nicht dabei. Sie haben das große Fest verpasst. Es war bodenloser Leichtsinn. Sie haben kein Öl dabei. Sie sind schläfrig geworden, sind sie alle. Schläfrig geworden sind alle. Kluge und Törichte sind schläfrig geworden. Aber es geht um das Öl. Und deshalb mein erster Punkt. Ich habe 7 Punkte, die mir heute Abend wichtig sind. Wie steht es mit deinem Glaubensfeuer? Wenn wir an so einem Tag beieinander sind, das Glaubensfeuer brennt lichterloh. Freude an Jesus. Wir singen Lieder, wir treffen einander, wir stehen unter dem Wort. Aber du musst wissen, du kannst es, wenn es kritisch wird, bei niemand borgen. Du kannst dich nie zurückziehen und sagen, meine Mutter war froh und die war fromm und die war im Gemeindedienst und hat da mitgeholfen oder ich habe einen gläubigen Freund und der kann auch mir manchmal helfen. Du stehst ganz allein vor deinem Herrn. Und das ist so schwierig, wenn wir in den nächsten Tagen wieder in den Krisen unseres Lebens sind, die Sorgen über uns hereinbrechen, die Anfechtungen kommen, die Glaubenszweifel wieder über uns hereinbrechen. Wir haben Ängste vor der Zukunft, wir wissen nicht, wie wir das alles meistern sollen. Und dann kommen die Fragen, hört Gott mein Gebet überhaupt oder ist er stumm und was ist überhaupt los? Wir sind im Zeitdruck, wir kommen nicht mehr zur Stille. Dann fragen wir, warum kann der Teufel uns noch so oft verführen? Und plötzlich wird unser Glaubensfeuer immer weiter runterbrennen. Und da ist kein Vorrat mehr da, das verlöscht. Wir waren immer wieder die Worte von Jesus, eine Hilfe, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und täglichen Sorgen und dieser Tag seiner Wiederkunft nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Die Sorgen dieser Welt, die uns zusetzen, wir sind hineingestellt in unsere Berufsaufgaben, man kann nicht fortwährend an die Bibelworte denken und dann brennt das Feuer einfach herunter. Mich belastet es auch sehr, wir haben einen großen Verlust von Glaubensleuten. Überlegt euch mal, wer vor ein paar Jahren noch bei euch im Verein oder in der Gemeinde war. Und wo sind sie heute? Irgendwo sind sie weggeblieben, auf der Strecke geblieben. Wir evangelisieren super, wir können viele zu Jesus führen, wir können sie aber ganz schlecht bei Jesus halten. Und es war ein Evangelist, Billy Graham, der gesagt hat, es braucht 5% der Anstrengung, einen Menschen zu Jesus zu führen, aber 95% ihn bei Jesus zu halten. Und darum müssen wir heute aufpassen, auch wie wir in unseren Gemeinden den Glauben stärken. Und ich bitte euch, geht als Seelsorge und Hirten denen nach, die müde werden im Glauben. Wir haben ganz viele, die den Herausforderungen nicht mehr gewachsen sind. Und je mehr wir auch Ältere haben, ist das eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn ich die Älteren besuche, die hatten große Verantwortung in der Gemeinde und ich sage, hast du heute schon im Wort Gottes gelesen? Sagt, ach, ich habe halt in der Zeitung gelesen und die Kraft reicht eben. Dann sitzt man da und das erschüttert, wenn das Feuer des Glaubens abstirbt. Und da ist das Hirtenamt neben dem Evangelisationsamt so wichtig. Was ist das Hirtenamt? Beim Paulus sind sie gleichwertig zusammengestellt. Nicht jeder ist zum Evangelisationsdienst fähig, aber ganz viele von denen sind fähig zum Hirtenamt. Das war der Barnabas in der Bibel, der Sohn des Trostes, der mit den müde gewordenen gesprochen hat, der einst auch mitgeholfen hat, als es zur Gründung der Gemeinde in Antiochien kam, der den Saulus hereingezogen hat. Das sind Leute des Gesprächs, nicht draufgänger wie die Evangelisten, aber Leute, die verstehen, wo einer in Not ist und die ein Herz haben. Auch für den Johannes Markus, der einmal auf einer Missionsreise ausgebüxt war. Der Paulus sagt, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der Barnabas sagt, und ich schaffe mit dem trotzdem noch einmal. Ich gebe dem eine zweite Chance. Wo sind die Hirten in unseren Gemeinden? Und ich bitte euch, überlegt euch, wie wir den Hirtendienst verstärken können, dass man denen nachgeht, die im Glauben abgefallen sind. Auch denen, die in eine schwere Sünde gefallen sind. Der Paulus hat einen guten Rat gegeben. Was soll man machen, wenn einer in Sünde gefallen ist? Schließ sie aus. Nein, helft ihnen wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Tut doch diesen Dienst, dass keiner zurückbleibt, der einmal dabei war bei uns und dass die Flamme wieder brennen kann, dass die Flamme wieder lodert und der glimmende Docht nicht ausgelöscht wird. So seid allezeit wach, sagt Jesus, und betet, dass ihr stark werdet zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn in der wachen, aufmerksamen Beachtung der Wiederkunft Jesu, auf die wir zuleben. Das Zweite, was mir wichtig ist, vergiss nicht das Ziel. Vergiss nicht das Ziel. Unsere Generation heute ist in besonderer Gefahr vor lauter materiellen Sorgen, vor politischen Fragen unserer Zeit, vor den Wirtschaftsfragen, vor den Fragen der Gemeindeorganisation, völlig zu vergessen, dass wir auf Abruf hier sind. Ihr seid junge Leute, noch viele unter euch. Ich bin ein alter Mann, da weiß man nicht, wie lange es ist, aber wir können ganz einfach sagen, bis zum Jahreswechsel werden einige nicht mehr aus unserer Mitte da sein. Wir sind auf Abruf da. Und ganz wichtig ist, dass wir bereit sind zur Ewigkeit. Das ist das Erste eines Christen. Und ich denke nicht, dass wir noch große Chancen haben, in dieser gottlosen Welt unseren Einfluss noch einmal zur Geltung zu bringen. Wir leben nicht mehr im christlichen Abendland, wir werden es nicht mehr aufrichten können. Was wir tun können, wir können Jesus gehorsam sein, seinen Willen tun, wir können Gemeinde bauen, wir können Reich Gottes bauen. Es wird nur noch in dieser Welt ein Stück weit sein, aber wir können diese Welt nicht mehr prägen. Wir werden diese Welt nicht mehr verändern können. Und wer ein wenig den Kommunismus verfolgt hat, das dritte Nazireich, der gottlose Mensch hat sich auch im Westen an die Stelle Gottes gesetzt und gibt vor, er sei Gott. Der gottlose Mensch unserer Zeit behauptet, dass er Erlösung schaffen könnte ohne Gott und dass er das Heil der Welt schaffen könnte ohne Gott. Die Welt lebt in einem Machbarkeitswahn ohne Gleichen. Barack Obama wird deshalb bejubelt. Yes, we can, wir machen's, wir schaffen's. Schon ein bisschen der Lack abgeblättert. Der Machbarkeitswahn, die größte Torheit unserer Zeit, wo wir in unseren Tagen merken, dass wir keins der großen Weltprobleme lösen können. Weder die Armut, noch die Ungerechtigkeit, noch das Problem des Trinkwassers, noch das Öl sprudelt weiter im Golf von Texas und was alles an Verwüstung dieser Welt einherläuft. Und da stehen verrückte Utopien im Raum. Ah, ist doch gut, wenn man noch Utopien hat, Glaube und Träume. Wir haben eine gewisse Hoffnung, dass Jesus kommt und er fängt heute schon an, sein künftiges Reich zu bauen. Und das ist Aufgabe der Christen. Ich möchte Jesus treu sein, heute an dem Platz, wo ich bin, sein Reich zu bauen. Und da haben wir einen Auftrag und da sind wir gesandt und da dürfen wir wirken, soweit uns der Herr Raum gibt. Mein Vater war einst im politischen Raum tätig und hat im Dritten Reich sein Amt verloren. Es ist immer schön, wenn Christen auch dieses Ding tun, aber sie werden merken, wie schmal der Raum wird des Wirkens. Und es ist wunderbar, was uns Jesus noch für Möglichkeiten gibt, auf seine große Zukunft hinzuwirken. Und das ist mir auch immer wieder in Verbindung mit der Weltmission groß, was unser Herr noch tut, obwohl die Zeichen der Endzeit nahe im Raum stehen. Ich denke immer, die iranische Atombombe, die über Israel schon hängt. Wir sind sehr nah dran in dieser letzten bösen Zeit. Der große Abfall im Glauben. Wenn er mal durch Stuttgart geht, das war doch mal eine Stadt, wo findet er heute noch glaubende Gemeinde? Geht doch durch eure Städte durch. Und auf der anderen Seite an den Hecken und Zäunen nochmal die großen Aufbrüche. Die großen Aufbrüche in China hat es ja niemand für möglich gehalten. Als Mao Zedong da war, waren alle Kirchen geschlossen. Alle. Und er hat mit der kleinen Mao-Bibel, da war der Triumph aufgelöst. Und bei uns war die Begeisterung bei den Studenten groß. Und dann hat Gott noch einmal, da wo es keine Gemeinde mehr gab, diesen riesenhaften Aufbruch gegeben. 70 Millionen bekennender Jesusleute heute in China. Ganz ähnlich in Kuba. Wir haben in Laos und Kambodscha dieses großen Aufbruch in der Verfolgung. Wir haben sie in den Islamländern. Das ist ganz wunderbare Zeichen, aber wir haben sie nicht bei uns. Wir haben einen kleinen Raum, wir sollten einfach diesen Raum wahrnehmen, treu sein, dem Herrn dienen und sagen, es ist ein Wunder, wenn ich heute noch Gemeinde bauen darf, Menschen zum Glauben rufen darf, in der kurzen Zeit, denn unsere Hoffnung enttäuscht nicht. Hoffnung, der Sauerstoff des Glaubens, dass ich weiß, ich warte auf die Wiederkunft Jesu. Da diese Welt verwandelt wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Wir sollten wieder davon reden, dass wir eine Zukunft haben, dass wir nicht resignieren über dem Geschehen der Weltpolitik. Auch über die großen Rückschläge, die wir dort empfinden. Es gibt in der Entwicklungspolitik, weil wir da tätig sind, auch mit unseren Werken, in der Entwicklungspolitik fast niemand mehr, der weiß, was man tun soll. Weil alle Methoden, die wir angewandt haben, zu keiner Hilfe geführt haben. Und viele sagen, es ist noch schlimmer geworden mit der Ungerechtigkeit in der Welt. Keiner weiß, wie das Problem der Armut gelöst werden soll. Und das ist eine große Not heute in der Welt. Deshalb wissen wir, dass wir eine Zukunftshoffnung haben. Wir wollen an kleinen Stücken da etwas tun in Jesu Namen. Und da, wo sie Liebe tun und wo sie Gerechtigkeit, wo sie etwas tun an Menschen, das hat Bedeutung für die Ewigkeit, weil nichts, was wir tun, Vergebliches nehmen. Vergiss nicht das Ziel, auf das wir zuleben. Jeder Tag ein Stück näher zu Jesus hin und wollen es auch unseren jungen Leuten immer wieder sagen, dass wir bereit sind, jeden Tag bereit, wenn man im Flugzeug unterwegs ist und dann am Flughafen das Flugzeug sich fertig macht und die Stewardessen sich auf ihren Sessel festschnallen, dann sagt der Captain, ready for take-off. Und das ist mir so das Herrlichste gewesen, wenn man es alles gehört, ready for take-off, das muss Christenlösung sein. Wenn der Herr uns heimholt, vielleicht bald schon in der Ewigkeit, wir wollen hier treu sein, da habe ich gar keine Sorge, wir sind treu. Aber wollen auch bereit sein, dass wir uns nicht verlieren in den Geldfragen, den Problemen dieser Welt. Wir haben eine große Enkelschar. Und wenn wir dann ein Familienfest haben, sage ich immer, eines Tages kommt die Nachricht, der Opa ist tot. Dann sagt er, stimmt nicht, der Opa ist lebendiger als vorher. Das ist wunderbar. Und dann habe ich den Enkeln immer gesagt, was wird das für eine furchtbare Sache sein, wenn ich sage, wo ist der Walli, wo ist die Chrissy, wo ist der Maxi, der Ronny und der Manu und die Steffi, wenn nur einer fehlen würde in der Ewigkeit, in dieser Schar vor dem Thron Gottes. Und das muss auch in unserer Arbeit wieder das Ziel sein, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir werden die Nöte der Welt nicht lösen können, weil in dieser Welt der Mensch unserer Tage es nicht mehr schaffen kann. Deshalb sind wir nicht weltfremd. Christen sind ganz mit beiden Füßen in der Welt. Aber wir lassen uns nicht entmutigen und resignieren nicht über den schweren Problemen dieser Welt. Und die schlimmste Not, da sind wir beim dritten, ist die geistliche Verführung. Da hat ja Jesus davon gewarnt, es kommen falsche Christusse, das macht uns Not. Wenn heute viele Mitchristen keine persönliche Lebensbeziehung zu Christus haben können. Das ist die schlimmste Not und da bricht die Gemeinschaft auch auseinander. Wenn Menschen Jesus Christus nur als eine theologische Formel sehen und keine persönliche Verbindung zu Christus haben. Aber ganz arg schlimm ist in unseren Tagen auch, dass der Mensch das Maß aller Dinge geworden ist. Wir haben ja eine ganz verrückte Denkweise heute, die in uns allen tief drin steht, dass der Mensch, dass ich alles bestimmt und von ihm her alles geht. Der große Modezar Karl Lagerfeld hat ja den schönen Satz gesagt, es beginnt alles mit mir und hört mit mir auf, basta. So wie es er gesagt hat, so schön sagen wir es meist nicht, aber das ist die große Not, die wir schon im Thessalonicher Brief angedeutet finden. Der große Abfall, wenn der Mensch der Bosheit offenbart wird, der Sohn des Verderbens, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, der vorgibt, er sei Gott. Ich glaube nicht, dass dafür noch ein dritter Tempel in Jerusalem gebaut werden muss. Ich glaube, dass dieser Abfall schon längst geschehen ist. Und bis hinein in die Christenheit vollzieht sich das, dass er sagt, ich glaube das, ich nehme das noch aus dem Evangelium raus, was ihr. Er ist das Maß aller Dinge, er bestimmt, was gilt. Und da sorge ich mich, dass unser Glaubensleben oft ganz diesseitig geworden ist. Wir sorgen uns um Wohlergehen, Berufsprobleme, Wirtschaft, natürlich. Wir dürfen das ja alles in unseren Glauben hineinpacken, aber ist das alles? Die Ehenöte, die Sorgen um Gesundheit und um liebe Menschen und um den Mitmenschen, die Glaubenszweifel. Diese ich-bezogene Denkweise unseres Glaubens, wenn uns die irdischen Dinge allein in Atem halten und wir vergessen, dass das zeitlich ist, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheinen. Was ist das alles im Licht der Ewigkeit? Und dass wir wieder die große Schau haben, die große Schau, dass diese irdischen Dinge hineingenommen werden in die Heiligung für Christus. Natürlich unser Berufsleben, unser Eheleben. aber im Blick auf den kommenden Jesus gelebt werden. Das können wir von den klugen Jungfrauen lernen. Wir haben das große Ziel, an das wir, wo wir erreichen wollen, in Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus uns sonst nichts zu lesen. Matthäus 24 hat Jesus so viele Punkte genannt und da ist ein der schlimmen Punkte, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Die Gesetzlosigkeit. Gilt das für uns selber? Es wäre vor 10 und 20 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen, was heute in evangelikalen Gruppierungen an Bruch der göttlichen Ordnungen möglich ist und toleriert wird. Und da werde ich ängstlich. Geht das noch? Sind wir noch in dieser Klarheit auf den kommenden Jesus Christus hin, dass wir im Gehorsam leben? Und es ist wirklich so, wenn Sie diese Begegnung mit diesen Christen haben in den Verfolgungsländern, mit welch einer Leidenschaft sie auf Christus hinlegen. Ich traf in Kuba einen Gemeindeleiter und wir sprachen ihn an und sagt, du kannst so gut Englisch. Dann sagt er, ja, ich war Touristenguide. Das ist in Kuba der große Traumberuf. Touristenguide, die kriegen Trinkgeld. Und in Kuba sind ja die Schaufenster übervoll, aber sie müssen mit Euro oder mit Dollar bezahlen. Wenn sie Pesos haben, müssen sie mit Lebensmittelkarten in Hinterhofläden kaufen. Da gibt es fast nichts. Wenn sie 2 Eier im Monat kriegen, kann man glücklich sein. Also ich war Touristenguide, ich habe Dollar und Euro in Massen bekommen. Dann bin ich zu meinem Chef gegangen, also 32 Jahre alter Kerl, und habe gesagt, ich steige aus. Sagt er, was machst du? Sagt er, ich werde Prediger. Sagt er, du spinnst. So, hast du es bereut? Und sagt er, ich habe es nie bereut. Ich brauche diese ganzen Dinge nicht. Und ich habe in diesem furchtbar notleidenden Land mit einem stalinistischen Kommunismus in Kuba, ich habe die Botschaft des Evangeliums. Und da merken wir immer wieder, sind wir nicht den materiellen Dingen längst erlegen und haben das große Ziel verloren. Im Hebräerbrief wird uns geschildert, wie eine Gemeinde da ist, die den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet hat. Haben wir richtig gehört? Den Raub ihrer Güter mit Freuden. Und da ist dann, es ist ein köstlich Ding, wenn das Herz fest werde. Sind wir wirklich wieder los von den materiellen Dingen? Das ist die große Gefahr in unseren westlichen Kulturen, dass wir an diesen Dingen hängen und darüber das große Ziel des Kommens des Herrn Jesus verlieren. Wenn das Herz fest wird, wenn im tosenden Sturm da Festigkeit ist, ein Baum, der steht und der Sturm rüttelt an ihm und der Stamm steht fest, ganz fest. Es geschieht durch Gnade, in der Gnade von Christus geborgen, in der letzten bösen Zeit. Ich hatte in China einst noch mit den Hauskirchengemeinden eine Begegnung mit Wang Mingtao, der 23 Jahre im Straflager war, dann schon weit über 90 Jahre, weil er eine Hauskirche in Shanghai geleitet hat. Und ich war eingeladen, dort dabei zu sein. Man saß in einer Dreizimmerwohnung auf dem Boden, vielleicht 120, 130 Leute, ein dreistündiger Gottesdienst. Und ich habe nachher ihn gefragt, was gibst du mir mit für die Christen in Deutschland? Hat er gelacht, er war schon erblindet. Deutschland, ja, ja, ihr habt viel Werke. Vergesst die erste Liebe zu Jesus nicht. Und das war mir so ein Vermächtnis eines solchen Mannes, dass das Entscheidende ist, wie stehe ich zu Jesus? Wie steht die Gemeinde zu Jesus oder überfahren uns die materiellen Sorgen heute, dass wir ganz nur noch da drin sind, in diesen Geldfragen, auch jetzt in einer Zeit, in der wir sicher auf große Inflationen zugehen. 4. Punkt, solo geht's nicht. Solo, das meine ich nicht im Blick auf die Lebensgemeinschaft, sondern ich meine es das wunderbare Geschenk der Gemeinde. Was hat uns Gott in der Jesusgemeinde geschenkt, wo wir zusammenkommen? Es ist gar nicht wichtig, in welcher Gruppierung wir jetzt sind und welcher Denomination wir auch sind, dass wir in dieser Welt Schwestern und Brüder finden, mit denen wir beten können, mit denen wir das Wort auslegen, das ist das allergrößte Geschenk. Die Gemeinschaft, chinesische Brüder, die in 23 Jahren Straflager sagten, ich habe nicht einen Bruder gehabt und das war das Allerschlimmste der Haft. Alle anderen Folter hätten wir ertragen, aber das, keinen Bruder zu haben. Und was ist das, dass wir das haben? Aber in unserer Zeit ist die Gemeinde wieder besonders bedroht. Ist ja richtig. Wir wollen die Menschen gewinnen, wir wollen attraktive Gemeinde sein, wir wollen weltoffene Gemeinde sein, wir wollten alle einladen. Aber wir dürfen nie vergessen, trotzdem bleiben wir Gemeinde Gottes. Wir unterliegen nicht dem Urteil einer gottlosen Welt, ob die uns gut findet, sondern wir stehen vor dem Richterspruch des Herrn. Und wir wollen Gemeinde Gottes sein und ihm treu sein. Ich bin immer sorgsam, es ist eine gute Absicht, wenn wir wachsende Gemeinde sein wollen, aber ob wir nicht zu viel hineinmischen. Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde. Er ist der Baumeister. Herr Jesus, baue du die Gemeinde. Steht im ganzen Neuen Testament nie etwas drin von der Erfordernis eines Wachstums in Zahlen. Aber steht drin, im Wachsen auf Christus hin soll die Gemeinde wachsen. In der Liebe, in der Treue, in der Hingabe zu Christus. Das soll uns gar nicht sorgen, wenn eine Gemeinde mal klein ist und kümmerlich. Das ist gar nicht wichtig. Wenn nur Christus da ist, wenn wir seinem Wort treu sind, in den Sendschreiben der Offenbarung heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das ist das Schlimmste. Du hast den Namen von Christus und nichts mehr von der Kraft von Christus ist da. Und in diesem Zusammenhang bin ich am meisten erschrocken, in wie vielen Gemeinden die Bibelstunde aufgegeben wurde. Wenn Sie die Bibelstunde nur als eine langweilige Veranstaltung kennen, dann kennen Sie das Wort Gottes nicht. Es muss jedes Mal so sein, dass es gegen den Strich unseres Denkens geht, dass uns aufwühlt, dass uns das Wort trifft und dass wir es irgendwo so machen. Aber ich habe sogar entdeckt in der Gemeinde immer, dass die meisten Leute zum Glauben gekommen sind, außenstehend in der Bibelstunde, nicht im Gottesdienst. Und das ist so wunderbar, dass wir am Wort Gottes wieder sind. Heute Mittag habe ich gesagt, weil das Wort Gottes Träger des Heiligen Geistes ist. Meine Worte sind Geist und Leben. Und wenn wir dieses Wort hören, dann wird in unserem Leben etwas bewirkt. Da geschieht eine neue Geburt, weil der Geist Gottes durch das Wort zu uns kommt und dort schafft und tätig ist. Und das ist so wichtig. Martin Luther hat ja eins in der Vorrede zur Deutschen Messe gesagt, es sei das Allerschönste, wenn wir einmal Gottesdienste feiern, ohne viel Gesänge. Ich bin nicht gegen Musik. Aber das Entscheidende wird da geschehen, wo wir das Wort Gottes auslegen. Und das ist wichtig, dass wir das Wort Gottes gerne hören und lernen. Und dass wir auch darüber die Verbindung zu den Vätern und Müttern des Glaubens nicht verlieren. Du hast Bengel erwähnt, aber die großen Zeugen des Glaubens. Ihr habt hier die Erinnerung an Zinsendorf oder Bodelschwing oder Hudson Taylor. Und dass wir von ihnen nehmen und merken, wir sind doch nur hineingepflanzt in eine große Stafette und wir wollen treu sein. Wir machen nicht neue Gemeinde, sondern wir sind in diese alte Gemeinde, die zurückgeht auf den Grund der Apostel und Propheten hineingestellt und wollen treu sein. Treu, treu dem Herrn. Und da ist der fünfte Punkt wichtig. Ja, von diesem Wachsein heute, das ist verwurzelt auf dem Felsengrund des Wortes Gottes. Das Glaubensfeuer kann nur brennen, nicht durch Events. Das Wort, dein Glaubensfeuer kann nur brennen durch das Wort Gottes. Und der Glaube kann überhaupt nur leben aus dem Wort Gottes, weil von nichts anderem der Glaube herkommt, als dass das Wort Gottes sich nähert, der sich aus dem Wort Gottes nähert und aus dem Wort Gottes gezeugt wird. Und da kommt mein Glaube her und da muss ich immer wieder zurück und da muss ich die anderen mitnehmen als ein Hirte und sagen, komm, wir lesen wieder das Wort miteinander. Es ist die schlimmste Not der westlichen Christenheit, dass das Vertrauen ins Bibelwort tief erschüttert ist. Ist das Wort der Bibel noch wirklich verlässliches Wort Gottes? Natürlich ist es das. Ich bin überzeugt, dass keine Silbe dieses Wortes hinfallen kann. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und es mag Stellen der Bibel geben, die wir nicht verstehen, dann lass sie liegen. Wir haben so viel, was wir verstehen können. Aber dieses Wort Gottes ist uns gegeben, nicht als ein löchriger Rettungsschirm, sondern als ein verlässlicher Grund unseres Glaubens, auf dem wir leben können. Ich will nicht darüber reden, woher das kommt. Aber ganz wichtig ist wieder, dass wir mit diesem Wort Gottes leben. Überall in der Welt ist nur dort Aufbruch, lebendige Gemeinde, wo das Wort Gottes heilig gehalten wird und gerne gehört wird. In der äthiopischen Kirche, die ja gar nicht arg alt ist, die das Wort des Lebens Signet dort hat, 1944 in der größten Verfolgung einst im italienischen Krieg unter Mussolini entstanden ist, mit wenigen Gläubigen, heute die eine am stärksten wachsenden Kirchen mit über 7 Millionen, nur bibeltreue, nüchterne Leute. War immer so. Nur die Bibelschulung. Du wirst erst nach 6 Monaten getauft, nach der Prüfung. Und dann sind die 3000 Bibelschulen im Land, wo die Mitarbeiter zugerüstet werden. Und dann hat jeder, in der dritten Welt hat jeder Christ im Gottesdienst eine Bibel auf dem Schoß liegen. Auch in China. Jeder. Wie die das machen im Busch. Und sie wollen nachlesen, ob das wirklich Wort Gottes ist, was da gepredigt wird. Das nehmen sie im Prediger nicht einfach ab. Und da haben wir einen großen Fehlbedarf, dass wir im Wort Gottes bleiben, um wache Christen zu sein, das Wort Gottes hören und nicht die Stellen herausschneiden, die uns am meisten gefallen. Nur das Wort Gottes kann Frucht schaffen, das Wort Gottes, das aufgeht, das ist ein schönes Bild vom vierfachen Ackerfeld. Dieses Wort, das wächst und dann Frucht treibt. Ich kann keine Frucht machen, sondern das Wort schafft das. Und die Erweckung kommt nur immer aus dem verkündigten Wort. An die Geschichte von Bogenkühn ist eine Geschichte des Wortes Gottes, von gläubigen Menschen, die das Wort in ihrem Leben wachsen ließen. Und das ist überall in den vielen Beispielen, die wir haben von den Zeugen des Glaubens, so. Wo kann das dein Glaubensfeuer wieder wachsen? Und wie ist das mit der stillen Zeit? Es nützt auch nichts, wenn wir 15 Minuten am Morgen des Tages runterspulen und abstoppen, sagen wir 15 Minuten beim Bibellesen. Kommt es zu der Begegnung mit Christus? Kann der Geist Gottes dich verändern? Trifft es dich? Weist es sich zurecht? Mahnt es? Das ist so wichtig. Das Wort Gottes kann uns verändern und uns neu machen und es dringt durch bis ins Innerste meines Lebens. Das ist so wichtig. Auf dem Felsengrund des Wortes Gottes. Ich habe noch 2 Punkte, die sind mir noch wichtig. Der 6. Punkt, im Leiden nicht müde werden. Ich habe neulich in der Passionswoche in einem großen christlichen Werk, großen Freizeitheim, die Bibelwoche gehalten und habe das Thema des Leidens gewählt. Und zwar ist es interessant, dass in der Bibel alle Worte vom Leiden mit der Freude verknüpft sind. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Es war die geringste Zahl der Teilnehmer, die sie angemeldet hat zu dieser Bibelwoche, in der Karwoche. Nicht, weil es die Karwoche war, sondern weil wir das Leiden ausblenden. Dr. Ajit Fernando, der Leiter von Jugend für Christus, hat ein ganz tolles Buch geschrieben über Leiden in der Bibel. Es ist in Amerika erschienen, in Deutsch übersetzt, hat in Deutschland einen blöden Titel bekommen, aus Tränen werden Sterne. Der Hensler Verlag hat gerade 1500 Exemplare verkauft. Dabei ist das Thema des Leidens heute das aktuellste Thema. Ihr habt niemanden in eurer Gemeinde, der nicht schwer mit dem Leiden kämpft. Ob da einer schon seine Krebssymptome hat, ob die Ehe zerbricht, ob die Kinder aus der Bahn sind, überall leiden. Und wir merken nicht, dass wir die Christuserfahrungen erst im Leiden machen. In dem Streit der Mitarbeiter, in den Frustrationen, in dem Burnout und überall, wo wir drin sind. Und das ist in der Bibel überall das Thema. Guckt's mal an beim Paulus. Durch Leiden zur Herrlichkeit. Und das ist ausgeblendet, das müssen wir wieder erkennen, dass unser Glaube nur reift, wenn wir das sehen, dass nicht Wohlstand und Gesundheit die Hauptsache sind. Wie kann solch ein Unsinn gedeihen, dass Leute meinen, wenn sie richtig beten, werden sie nicht mehr krank? Und genau das Gegenteil ist richtig, wenn man den Paulus anguckt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Ohnmacht, in deiner Schwäche. Da ist die Christuskraft erst richtig da. Ich treffe neulich bei einer Bibelvortrag, bei einer Bibelreihe, treffe ich einen Mann im Rollstuhl und sage, was haben Sie? Er sagt, der Muskelschwund. Sage, wie lange geht das? Er sagt, seit meiner Geburt, das wird immer schlimmer. Ich sage, wie ertragen Sie das im Glauben? Er sagt, warum fragen Sie so? Ich hätte Jesus nie gefunden, wenn ich die Krankheit nicht gehabt hätte. Und wie viele Leute haben wir in unseren Gemeinden, die genau das Gleiche sagen können? Ich war überrascht, werden in unserer Gemeinde ein paar gottlose Leute, die zum Glauben gekommen sind, über den Tod ihrer Kinder. Das ist eine Realität, die wir in Erfahrung haben. Und deshalb wünschen wir es uns nicht. Aber wir wissen, dass es heidnisches Denken ist, wenn einer sagt, Hauptsache gesund. Das ist eine Frechheit für den, der unter Ihnen heute krank ist. Und ich sage, Hauptsache gesund. Stimmt doch nicht. Hauptsache, du hast Christus. Und du hast das ewige Leben vor dir. Aber die Dinge, die Leiden dieser Welt, die können uns da nicht aufhalten in der großen Bewegung, die wir als Christenleute haben. Die Gemeinschaft der Leiden, die dazugehört, auch die Gemeinde, die die Leiden mitträgt, das ist wunderbar. Eine Gemeinde trägt die Leiden der anderen mit und betet dafür. Die Hausbesuche, die schönste Gelegenheit. Ich möchte jedem Pastor, jedem Jugendleiter zurufen, die größte Gelegenheit, das sind Hausbesuche. Bis heute, die Türen gehen auf, Leute sagen, warum kommst du jetzt? Wenn wir junge Leute für Jesus gewinnen wollen, es geht nicht über große Zettel, sondern über das mündliche, herzhafte Anteilnehmen an dem Schicksal der Leute, an dem Anteilnehmen der Kranken und das Einladen der Leute, selbst in meiner Großstadtsituation, der großen Hochhäuser, wo die Leute oft nicht wussten, die Nachbarn, wer da drin wohnt und so. Und immer sagten die Leute, warum kommen sie erst jetzt? In 30 Jahren Gemeindetätigkeit erinnere ich mich an keinen Besuch, wo ich nicht mit den Leuten beten konnte, obwohl sie oft keine Kirchenmitglieder waren. Die Leute warten auf uns. Und weil die Leute so schwere Lasten haben, sie sind verwundet, sie reden von den schweren Benachteiligungen. Mein Vater hat mich nicht studieren lassen. Da sitzt eine Frau mit 75 Jahren, da sagt, wissen Sie, ich komme nicht drüber hinweg, mein Vater war so ungerecht zu mir. Sagen Sie, müssen mal Leben in den Griff kriegen. Und dann erzählen wir von Christus und was wir für eine Perspektive haben, weil wir auf ein großes Ziel zuleben. Und das Letzte, was ich noch sagen will, der einzige Platz senkrecht unter dem Kreuz. Kein einziger von uns kann Reich Gottes bauen. Wir sind eine Belastung für die Gottesgemeinde, wo wir dazugehören. Wenn es eine reine Gemeinde gäbe und wir treten dort ein, dann wäre sie schon immer rein. Deshalb sind wir ganz nüchtern, dass wir täglich die Gnade von Jesus brauchen. Und darum brauchen wir gar nicht viel denken von großer Ehre, von großer Macht, von dem, was wir erreichen. 1. Korinther 13 hat der Paulus das große Lied der Liebe geschrieben. Und hat er auch noch mal ein paar solche Äußerungen gemacht, wie sie Jesus schon der Bergpredigt macht. Wenn ich alle meine Habe den Armen schenken würde, das ist eine Sache, mache ich nie. Aber wenn ich das täte, es wäre nichts ohne die Jesusliebe. Wenn ich Märtyrer wäre und meinen Leib brennen ließe, ohne die Jesusliebe. Und dann spricht er von der Jesusliebe. Das ist die Liebe, die Jesus am Kreuz von Golgatha offenbart hat. Wir haben uns wahnsinnig lieb. Wir sind schon 46 Jahre verheiratet, meine Frau und ich. Es wird immer schöner, darf ich jedem anderen Ehepaar sagen. Immer schöner. Liebe wird immer toller. Aber die Liebe von uns ist nicht vergleichbar. Und die Liebe mit meinen Kindern, mit der Jesusliebe. Und die meint Paulus. Diese Jesusliebe, die alles verträgt. Und die umgibt uns. Und die soll uns tragen in dieser Welt. Und die wollen wir weitergeben. Ja, wenn ich Zungen rede, sagt der Paulus, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn ich alle Prophetien kennen würde, wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzt, es wäre nichts gegenüber der Jesusliebe. Und das ist das Größte, was wir haben, die Jesusliebe, die dich trägt. Und davon wollen wir reden ein Leben lang. Wollen wir allen Menschen erzählen, ohne diese Jesusliebe am Kreuz, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat und der mich täglich herausreißt aus den Bindungen der Sünde, bin ich nichts. Und das ist unsere Freude, wenn wir dienen können, wenn wir unser Leben noch einbringen können für den Dienst. Und die wollen wir suchen, diese Freude im Herrn Jesus Christus. Und wollen die Zeit ausnutzen in dieser Welt mit dem Auftrag, den er uns gibt. Das Wachsamsein ist wichtig für unsere Gemeinden, dass wir nicht uns verlieren in irgendwelche Ideologien, wie Gemeinde aussehen müsste. Wir wollen Gemeinde Jesu sein, dem Herrn treu sein und wollen diesen Weg gehen und ihm danken, dass er uns gebraucht und dass er uns in Dienst nimmt. Und jetzt singen wir ein Lied. Da steht in unserem Programm das Lied Nummer 20. Groß ist unser Gott.